Es steht in der Apostelgeschichte im 15. Kapitel, sind Verse 1 bis 21. Dort heißt es: Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordnete sie an, dass Paulus und Barnabas zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien, Samarien und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen, und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Und sie verkündeten allen alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott? Ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die meinen Namen angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was von jeher bekannt ist. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Moses hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird.
Christen haben immer Streit. Ich weiss nicht, ob ihr den Satz auch schon gehört habt oder ob ihr das schon erlebt habt. Immer ist sicher übertrieben, aber das andere gilt auch oft. Das sehen wir zum Beispiel in der Geschichte der Christen, in der Kirchengeschichte oder eben auch in der Bibel. Wenn wir die Anfänge anschauen von der Kirchengeschichte, das ist uns beschrieben in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Kaum hat die Gemeinde angefangen, da haben sie miteinander das Leben geteilt, sie haben gegessen miteinander. Da hat es schon Probleme gegeben. Sie haben gestritten wegen dem Verteilen des Essen, weil es ungerecht war. Weil wir so Lösungen finden. Und dann ist das passiert mit dem Petrus, dass er plötzlich vor Gott so etwas gesehen hat, mit unreinen Tieren, die er essen soll, und dass er zu dem Cornelius gehen soll, zu dem Heid, wo ja sie normalerweise nichts damit zu tun hatten, hat Streit gegeben, weil er es gemacht hat. Dann sind sie auf die erste Missionsreise gegangen, Paulus und Barnabas und Johannes Markus, und irgendetwas muss passiert sein. Jedenfalls schon bald ist Johannes Markus umgekehrt und sie haben später darüber gestritten, warum. Dann sind sie von der ersten Missionsreise zurückgekommen, das ist unser Text heute, und haben gestritten, wie es jetzt gehen soll, da hört man dann heute noch mehr. Und kaum ist das vorbei gewesen, gerade anschliessend, haben sich Paulus und Barnabas so gestritten vor dem Ausreisen in die zweite Missionsreise, dass sie sich getrennt haben, sie sind nicht mehr rausgekommen miteinander. Toll, oder? Wisst ihr übrigens, dass im Neuen Testament die meisten Briefe, die geschrieben worden sind, weil es Probleme gegeben hat in der Gemeinde. Sonst hätten wir die gar nicht. Und darf man so wie die Bibel dann einfach so offen davon reden? Einfach über unsere Schattenseite, über unser Dunkel. Darf man das einfach so raus sagen? Mich freut's. Als Christen haben wir sonst immer so die Tendenz, nicht nur Christen, so unter einen Deckel zu tun, zu verstecken. Müssen wir nicht, sollen wir nicht. Ich denke, Christen dürfen und sollen offen sein. Jetzt zu unserem Text. Paulus und Barnabas sind gerade von dieser ersten Missionsreise zurückgekommen. Und sie haben Gott ganz, ganz stark erlebt. Zum Beispiel in einer Stadt hat Gott so viele Zeichen, so viele Wunder da, dass die Menschen gesagt haben, unsere Götter sind Menschen geworden. Das sind, und sie haben gesagt, die griechischen Götter. Und sie haben müssen wehren und sagen, Moment, wir sind nur im Auftrag von Gott, aber wir sind keine Götter. Und an einem anderen Ort war auch die Verfolgung so stark gewesen. Man hat Paulus gesteinigt, hat gemeint, er sei tot, hat ihn zur Stadt rausgeschleicht. Dort ist er dann aber wieder zum Leben erwacht. Und jetzt ist die Reise vorbei. Sie sind endlich daheim in ihrer Gemeinde Antiochia. Sie haben es reichlich verdient. Ruhe, Erholung, schön, ein Stück Heimat. Die Strapazen der Reise sind vorbei gewesen. Die ganzen Verfolgungen. Aber es hat keine Ruhe gegeben. Das Mal sind Probleme nicht mehr von außen gekommen, sondern von innen. Leute aus der Gemeinde haben ihn angefangen schwer zu machen. Ich lese noch einmal Vers 1 und 2 aus Apostelgeschichte 15. Eines Tages kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde. Sie lehrten öffentlich, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, der kann nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einem heftigen Streit. Schließlich beschlossen die Christen in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Der Streit überrascht nicht. Damals waren noch viel zu viele Fragen offen. Es hat ja keine Bibel gegeben, kein Neues Testament, und man konnte suchen und nachlesen, was sagt denn Gottes Wort dazu. Es war alles neu gewesen. Auch diese Fragen. Und da hat es Christen gehabt, die vorher Juden waren. Das waren am Anfang die meisten so. Und die Juden hatten eine Tradition gehabt, über 1000 Jahre. Das war ihr Herz, das war alles für sie. Nämlich das Gesetz und auch die Beschneidung. Und Gott hat auch darauf geschaut. Wehe, wenn sie das übertreten haben, wenn sie das vergessen haben, dann hat gerade das Gericht von Gott eingesetzt. Und darum war ihnen das alles. Und so sind sie Christen geworden. Und dann sind jetzt immer mehr auch andere dazugekommen. So Dinge aus den Heiden. Heiden. Das sind einfach Bewohner vom Römischen Reich. Die haben griechischen Hintergrund gehabt, hellenistische Religionen. Einfach alles, was Gott verboten hat. Das, was Gott den Juden gesagt hat, mit denen haben wir nichts zu tun. Auch die sind Christen geworden, haben zu Jesus gefunden. Und jetzt sind sie da zusammen in der Gemeinde. Schlimmste Gegensätze. Wie Wasser und Feuer. Und darum auch jetzt die Frage. Und jetzt mit der Missionsreise hat die Zahl von diesen Heiden-Christen stark zugenommen. Und die Juden-Christen sind besorgt gewesen. Was soll jetzt das? Gibt es am Schluss niemand mehr, der das Gesetz, der die Beschneidung kennt und vertritt? Sind alles nur noch so Heiden? Soll das, was Gott gesagt hat, die letzten 1000 Jahre einfach für Katze sein? Tiefste Wert, das, was ihnen das Liebste war, einfach nichts mehr. Sie haben sich Sorgen gemacht. Was soll jetzt das? Und das hat zur Auseinandersetzung geführt. Und dann noch etwas. Es ist die religiöse Versuchung bis heute, dass man fragt, ja, genügt es denn einfach nur an Jesus zu glauben? Einfach nur zu glauben. Braucht es nicht ein bisschen mehr? Und damit ist natürlich die Frage verbunden, was heisst denn Glauben? Das hat später noch viel Streit und Fragen aufgeworfen. Manche Briefe vom Neuen Testament müssen darauf eingehen. Und manches ist auch immer wieder Gegenstand vom Streit heute. Es gibt Strömungen unter Christen, die dann sagen, ja, das mit Jesus ist klar. Jesus brauchen wir, aber ein bisschen muss es schon mehr sein als nur Glauben. Man muss doch auch etwas tun. Glauben muss doch auch leben. Christ muss doch auch beten. Christ muss doch die Bibel lesen. Christ muss zu einer Gemeinde gehören, im Gottesdienst sein. Ein Christ soll doch auch von Jesus reden. Missionieren. Andere sagen, ja, Jesus ist schon gut, aber es braucht ja doch auch noch die Erfahrung, dass Gott wirklich lebt, dass er da ist. Zum Beispiel Kranke, die gesund werden. Oder zum Beispiel, dass man mit anderen Sprachen reden kann, so wie es ja auch in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Oder dass man so ein richtiges Wort von Gott kann in eine Situation sagen, als prophetisches Reden, braucht es doch auch. Und dann sind noch die anderen mit den theologischen Spezialitäten. Die, wo so Sachen von der Bibel zusammentragen und komplizierte menschliche Systeme daraus machen. Einfach unglaublich. Bücher schreiben und Vorträge halten. Manchmal staune ich über die strauben Ideen. Aber die Leute reisen weit, um so Vorträge zu hören. Einfach ein bisschen mehr muss sein als nur Jesus. Etwas Spezielles. Noch ein bisschen religiöser. Etwas, das Eindruck macht. Etwas, das die anderen nicht haben. Und ich kann sagen, ich. Manchmal ist es aber auch von innen raus. Eine innere Stimme, die drängt und verlangt, du musst noch das, du musst noch dieses, jenes. Du genügst so nicht. Gott verlangt noch mehr von dir. Kann nicht alles sein. Nicht alle Leute kennen das gleich, das von innen raus. Es sind vielleicht vor allem die betroffen, die sonst sehr gewissenhaft sind. Die das Detail interessiert, die ganz genau sein wollen. Die sind dann vielleicht von Beruf Buchhalter oder Lokführer oder Beamte. Einfach die, die es ganz genau nehmen. Das ist nicht schlecht. Es ist einfach ihre Art, ihre Persönlichkeit. Sie sind so veranlagt. Sie sehen vor allem die Feinheit, den Detail. Und wenn auch da ganz genau sein. Die hat es damals schon gegeben. Es wird im Vers 5 beschrieben, das sind die Christen aus dem Hintergrund der Pharisäer. Die Pharisäer haben ganz genau in die Bibel hingeschaut und haben gesagt, das steht so, sie haben es gekannt und wollen bis ins Kleinste machen. Sie haben ganz genau wollen sie Gott treu sein. Und jetzt? Ist alles nichts mehr. Jetzt soll alles nur noch Jesus sein, im Mittelpunkt und all das, was gesehen seid, was Beschneidung haben, all das soll nicht mehr sein. Nein, Jesus ist wirklich genug. Wer an Jesus glaubt, der ist bei Gott angekommen. Wir kennen Bibeltext zum Beispiel, bekannt aus Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das war das Thema damals. Sondern das ewige Leben haben. Oder Jesus hat es ja selber gesagt. Ich zitiere Johannes 5, Vers 24. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Jesus sagt ganz sicher, ich weiß das. Die haben schon das ewige Leben. Und Glaube und Jesus genügt. Total klare Aussage. Gibt es nichts dazu zu sagen. Punkt. Für alle Christen damals war klar, Jesus ist der Retter. Sonst wären sie ja nicht Christen geworden. Klar, er ist der Weg zu Gott. Aber was soll jetzt Gesetz und Beschneidung noch weiterhin? Das war der Gegenstand des Streits. Und wie sollen jetzt die beiden Gruppen von Christen weitermachen? Beide haben echt biblische Argumente gehabt, wie wir sagen. Beide haben das Beste wollen. Haben wollen Gott treu sein. Haben wollen Gott dienen. Ehrlich. Darum haben sie gekämpft und gestritten, das sind ihre tiefsten Werke. Sie haben das nicht lassen wollen. Sie haben es richtig gemacht. Sie haben Hilfe aussen gesucht. Haben überlegt, dort in Jerusalem sind ja die Apostel, die geistlichen Führer, die müssen uns helfen. Und sie haben eine Delegation zusammen mit Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt. Und haben geschaut, was sagen die dazu. Und dann ist es so weitergegangen. Ich lese nochmal ab Vers 6. Da kamen die Apostel und Ältesten zusammen, um über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon vor langer Zeit unter euch bestimmt, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, hat für sie Zeugnis abgelegt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, genau wie uns. Und keinen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Zuerst ist in Jerusalem mit dem Streit weitergegangen. Einfach jetzt auch bei den Aposteln. Und zwar lang, es steht da. Lang hin und her. Die Bibel beschönigt das alles nicht. Christen haben es manchmal schwer. Gerade wenn es um Fragen vom tiefsten eigenen Leben geht. Die Bibel zeigt es offen. Es ist nicht immer alles so klar, wie wir es vielleicht gern hätten. Aber bitte gehen wir dann nicht zu früh auf, auch mit der Auseinandersetzung, um gute Lösungen zu finden. Das sind zwei Apostel, die hier genannt werden mit Format Petrus und Jakobus. Ja, die hätten ja jetzt können Tarif durchgeben. Wenn die sich schon nicht einig werden, hätten die können sagen, wir sind Apostel, wir sagen, was durchgeht, fertig, jetzt gibt's Folgen. So ist geistliche Leitung nicht. Sie sind ja selber auch überfordert gewesen. Dürfen auch eine Leitung zugeben. Sind auch nur Menschen, die da die Wahrheit gesucht haben. Und sie überlegen hin und her. Ganz lang. Was könnte Gottes Wille sein in dieser Frage? Und dann kommen sie auf die gleiche Antwort, wie es schon mal war. Dass sie überlegen, aber wenn Gott sich dazu stellt, wenn Gott Zeichen und Wunder schenkt, wenn Gott voll dabei ist, dann muss doch das die Wahrheit sein. Und Gott war voll dabei gewesen. Wenn Gott Ja sagt, können wir doch nicht Nein sagen. Und einmal mehr berichtet Petrus und sagt, ihr wisst ja, wie es mir gegangen ist. Ich bin ja selber völlig überrascht gewesen, jetzt mit dem Tuch und den unreinen Tier damals in der Vision. Und das habe ich doch nicht mögen. Das habe ich doch nicht wollen. Das war ja gegen alles gewesen, was ich bisher geglaubt habe. Er hat auch nicht wollen, nach zum Cornelius gehen. Gott hat ihn völlig überrumpelt mit dem Neuen und alles war anders gewesen, als er es bis jetzt gekannt hat. Schwierig. Aber es hat funktioniert. Gott hat sich dazu gestellt, Gott hat den Leuten dort den Geist Gottes genau gleich gegeben wie die Juden vorher. Gott hat keinen Unterschied gemacht. Er hat damals schon riesige Diskussionen ausgelöst. Aber sie haben sich da schon eingestehen müssen, wenn Gott Ja sagt, wenn er sich zeigt, wenn er es macht, gleich, so oder so, was sollen wir Nein sagen? Und jetzt auf der Missionsreise ist es wieder genau gleich gelaufen. Gott hat sich mächtig gezeigt. Gott hat die Heiden geholt, egal ob sie beschnitten gewesen sind, egal ob sie Gesetze überhaupt gekannt haben. Gott hat genau das gleiche Werk mit ihnen gemacht. Da müssen sich ja die Judenchristen dann schon überlegen, warum dass sie dann das noch weiter verlangen. Wenn es Gott einfach macht, auch ohne. Es heisst dann da weiter im Vers 12, da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, wie sie erzählten, welche Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Unter den Heiden. Ohne Gesetz und Beschneidung. Sie sind einfach gestaunet und sind verstummt und haben gesagt, einfach, grossartig Gott. Was sollen wir da dazu noch sagen? Und dann kommt Jakobus und sagt aber, Leute, wir haben tausende Jahre das Gesetz gelesen. Aber da steht doch schon drin. Wir haben so lange schon das Alte Testament gehabt und da ist ja das genau drin. Wir haben es nur nicht gesehen. Wir können jahrelang die Bibel lesen und müssen plötzlich umdenken, weil wir es nicht gesehen haben. Weil Gott uns etwas Neues zeigt, hoffentlich. Und hoffentlich sind wir auch offen dafür. Ich finde das so schön, dass der Jakobus da sagt, hören Leute, es kommt auch aus euren Schriften. Er zeigt es ihnen, die Wahrheit, so dass sie es verstehen können. Das ist Liebe. Er haltet ihnen die Wahrheit so hin, dass sie reinschleifen können, wie ein Job. Ich finde das liebevoll. Nicht einfach sagen, es ist ja so, sondern den Leuten zeigen, hören, es ist ja nicht neben eurem Glauben. Es ist ja schon in eurem Glauben drin gewesen. Ihr habt es nicht gesehen, jetzt sehen sie es doch. Und das Resultat? Vers 19 und 20. Da sagt dann der Jakobus, darum halte ich es für richtig, dass man die Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht belastet. sondern ihnen nur vorschreibt, sich von Befleckung durch Götzendienst, von Unzucht und vom Genuss von Ersticktem und Blut zu enthalten. Ist interessant, wie der Jakobus formuliert, ich halte es für richtig. Nicht so von oben ab, ich bin Apostel und ich sage, was jetzt Sache ist, sondern ich denke, es ist richtig. Auch er hat ja gesucht. Auch sie haben ja gesucht. Und dann sagen sie, wir halten es für richtig, dass Christen, die von den Heiden herkommen, jetzt nicht das Gesetz wieder halten müssen. Und nicht müssen beschneiden lassen. Aber gleichzeitig gibt es auch klare Sachen. Klar ist, kein Götzendienst mehr. Liegt nicht mehr drin. Ganze Sache mit Gott. Keine sexuelle Verfehlung. Ist oftmals mit der römischen Religiosität verbunden gewesen. Gibt es nicht mehr. Klar, nein. Und jetzt kommt das mit dem Fleisch und Blutgenuss. Aber auch kein Fleisch mehr, wo nicht nach jüdischer Art geschlachtet, also geschächtet worden ist. Hallo? Ist jetzt das Gesetz wieder dabei? Jetzt sagen sie gerade das Gesetz nicht mehr und jetzt kommt das wieder. Warum? Sie suchen Kompromiss. Ein paar werden jetzt wahrscheinlich denken, Kompromiss, das gefällt ja Gott nie. Ein Christ darf doch keinen Kompromiss machen. Doch. Müssen wir, wenn wir als Gemeinde zusammenleben wollen. Ich meine jetzt nicht einen Kompromiss in der Halbheit Gott gegenüber, in der Treue, sondern einen Kompromiss aus Liebe, wo wir Schritt auf andere zutun, dass es miteinander geht, auch in der Gemeinde. Es gibt Sachen, die klar sind. Götzendienst? Kompromisslos? Nein. Ein Mensch soll Gott ganz hören, das war schon immer so gewesen. Im Judentum ist bei den Christen auch so. Im Bereich der Sexualität, klare Ordnungen, ganz klar, Jesus hat so gesagt und auch Paulus hat später in den Schriften wieder unterstrichen. Das ist klar. Aber beim Essen vom Fleisch wird es nun schwieriger. Stellen wir uns als Gemeindeleben damals vor. Die haben ja viel miteinander gegessen. Und da kommt plötzlich beim Essen Fleisch auf den Tisch, wo ein Jude sagt, aber nein, das ekelt mich so. Ich habe noch nie mit blutigem Fleisch oder irgendetwas zu tun gehabt. Nein, auf keinen Fall. Und die Gemeinschaft wäre total unmöglich geworden zwischen Judenchristen und Heidenchristen an dem Punkt, weil vom Hintergrund von ihrer Kultur das für einen Jude unmöglich war, auch für einen Judenchrist, unmöglich war, solches Fleisch. Und dann sagen die jetzt die Apostel, hören Leute, ihr Heidenchristen könnt auch leben mit dem Fleisch, das die Juden essen. Aus Liebe, damit ihr miteinander essen könnt. Beide Seiten machen Kompromiss. Beide kommen einander ein Stück entgegen. Die Juden mussten einen riesen Schritt müssen tun, indem sie sagen, okay, Gesetz und Beschneidung braucht es nicht mehr. Und die Heiden sollen den Schritt tun und sagen, wir verzichten auf unser Fleisch und essen euer Fleisch, damit wir miteinander gemeint sein können. Die Liebe und die Einheit miteinander, das geht über alles, das ist viel wichtiger als unsere kulturellen Hintergründe, wo wir herkommen. Übrigens, die Regel verschwindet später wieder spurlos. In der Gemeinde, bei euch da, hat das alles keine Bedeutung mehr, oder? Das braucht es nicht mehr. Die mussten für ihre Situation vom Zusammenleben von Judenchristen und Heidenchristen einen Weg finden. Sie haben ihn gesucht und sie haben ihn gefunden. Damit Liebe in der Gemeinde möglich ist, dass die Gemeinde überhaupt funktioniert, dass Christen so miteinander leben können. Und was damals geschehen ist, das hat grosse Anknüpfungspunkte für heute. Es geht auch heute ums Zusammenleben in der Gemeinde. Um Liebe und Einheit. Ums Zentrum von Jesus. Dass er das Wichtigste bleibt und zusammen Nebensachen sind. Darum geht es. Wir haben ja auch ganz verschiedene Hintergründe als Menschen, als Christen. Und da sind dann manchmal Kompromisse nötig, damit wir miteinander den Weg finden. Denken wir nur an unsere Unterschiede, zum Beispiel im Bereich Musik. Das ist ja nicht nur zwischen den Generationen so, sondern schon in den gleichen Generationen gibt es riesen Unterschiede in der Kultur. Und was soll dann in der Gemeinde für Musik gemacht werden, die allen nicht passt? Gibt es nicht. Oder Lebensanschauungen. Was ist wichtig? Was sind so die Werte? Da haben junge Leute ganz andere Kultur, Denkart als ältere Leute. Völlig unterschiedlich. Stimmen wir doch dazu. Oder Charakterunterschied. Auch die sind da. Die einen sehr gewissenhaft, sehr auf Detail orientiert. Und die anderen, die Überflüger, die nur grosszügig sind, ja, kommt ja nicht so genau drauf an. Gibt's doch in euren Reihen, oder? Oder die eigene Lebensgeschichte spielt eine Rolle. Was habe ich schon erlebt? Und das prägt mich. Das muss ich dann nicht nochmal haben in dieser Gemeinde. Und so kann einfach nicht jeder sein Ding durchziehen und nach seinem Geschmack Gemeinde leben. Das muss ein Miteinander sein, wo jeder auch einen Schritt auf den anderen zugehen kann, damit es funktioniert. Und darum vielleicht einmal die Frage, was stört dich an der Gemeinde? Vielleicht gibt es ja Sachen, die dich stören. Und wo du denkst, das müssen die anderen ändern. Vielleicht musst du die Frage kehren und fragen, was müsstest du ändern und einen Schritt auf den anderen zutun. Dann ging es vielleicht besser. Es ehrt Jesus über alles, wenn ganz unterschiedliche Menschen, die sonst nicht auskommen miteinander, wenn ganz unterschiedliche Menschen sich zusammenfinden, weil Jesus der Mittelpunkt ist und die Hauptsache ist und genügt und alles andere wird als nebensächlich auch erkannt und so gehandelt. Ich würde dir gerne diese Frage mitgeben, zum Überlegen. Dass du mal überlegst, wie bin ich überhaupt geprägt? Was bin ich für eine oder für einen? Was ist meine religiöse Vergangenheit? Wie bin ich da geprägt? Das hat einen Einfluss auf dein Christsein, auf das, wie du Gemeinde verstehst. Damals wie die Juden, mit dem Hintergrund, die von den Heiden Hintergrund. Was ist dein Hintergrund? Oder eben, was bist du charakterlich für einen Mensch? Eher ein sehr gewissenhaft oder eher ein bisschen einfacher, locker? Was hast du für eine Musikkultur? Je nachdem, störst du dich dann oder störst du dich nicht und so weiter. Wie wirkt sich deine Haltung auf die Gemeinde aus? Und dann frag, was kannst du in deiner Haltung dazu lernen, damit es besser geht? Nicht, was müssen die anderen ändern, damit ich es besser habe, sondern was kannst du für Schritte machen, damit es besser geht. Zum Beispiel deine Meinung ändern. Hören, wie die anderen ticken. Oder es heisst im Römerbrief, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wenn Gott Ja gesagt hat, was willst du Nein sagen? Kannst du dich sogar daran freuen, dass Christen so unterschiedlich sind? Ich bin ja schon lange jetzt in der Gemeinde unterwegs. Und manchmal schmunzle ich so innerlich und denke, einfach originell. Die Menschen da, einfach originell. Und die alle zusammen hat Gott zusammengetan zu einer Gemeinde und es funktioniert. Weil Jesus der Mittelpunkt, weil Jesus das Zentrum ist, die Hauptsache. Und alles andere, da gibt es ganz viele Nebensachen. Es hat einmal jemand gesagt, das sind dann religiöse Süßigkeiten. Ich gönne dir all deine religiösen Süßigkeiten, aber denk daran, es sind Nebensachen. Die Hauptsache ist Jesus. Und er genügt. Ganz allein. Darum finde ich Gemeinde so etwas Tolles. Es ist ein Wunder, dass sie funktioniert. Ein Wunder von Jesus, dass so viele verschiedene Leute zusammenfinden. Sie können streiten miteinander. Aber am Schluss zum Wichtigsten finden, zum Zentrum, zu Jesus Christus. Einfach toll. Jesus, danke vielmals, dass du schon damals mit deinen Jüngern so verschiedene Leute zusammen geschart hast um dich. Und hast es nicht immer einfach gehabt, sie haben auch gestritten. Aber du bist der Mittelpunkt und du hast sie geeint. Und so sind wir heute noch zusammen, fast 2000 Jahre später. Du bist der Mittelpunkt und du einst uns in aller Unterschiedlichkeit. Aber weil wir dich haben, weil wir dich lieben und weil du die Hauptsache bist, darum lieben wir auch einander, schätzen einander und freuen uns aneinander. Ich wünsche, dass es auch dieser Gemeinde hier in Bülach so richtig gut gelingt, sich zu freuen an dem, was du da hast, an grossem im Leben von diesen verschiedenen Leuten, die da sind. Einfach schön. Danke vielmals, Jesus, dafür. Amen.